Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der ist am Mittwochvormittag jetzt mit dem Treffpunkt und der kommt heute aus Wädenswil am Zürichsee. Die Ladina Spiess ist in der Brauerei Wädibrau. Schon Hopfen und Malz verloren, Ladina Spiess?
Nein, noch nicht. Aber Michael, wir können froh sein, wir zwei, dass wir keine Ochsen sind.
Was hat jetzt das mit Bier zu tun?
Ja, musst hören. Das Wasser gibt dem Ochsen Kraft, dem Menschen Bier und Rebensaft. Darum danke Gott als guter Christ, dass du kein Ochs geworden bist. Hey, könntest du nie ein Bier trinken sonst, oder? Ja, Bier trinken, das ist unser Thema. Massvoll Bier trinken natürlich. Das ist sehr beliebt, auch in der Schweiz. Einerseits löst es den Durst und ein Bier so mit Freunden hat einfach etwas Geselliges an sich. Wie man ein Bier braut und was für ein Geschichtsbier in der Schweiz hat, das erfahren Sie in dieser ersten Stunde. Und selbstverständlich haben wir schon ein sogenanntes Treffpunktbier angesetzt. Das probieren wir dann vor den Elfen. Hopfen und Malz, Gott erhalt's.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around.
Yeah.
Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town.
Well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your health. Go play your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, yeah, go to Jackson. But go comb that.
I'm gonna snowball Jackson.
Go ahead and see if I care.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. They'll laugh at you in Jackson.
I doubt it.
And I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round that town like a scarlet hound with your tail tucked between your legs. Yeah, yeah.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. Go to Jackson, and that's a natural fact. We're gone to Jackson, ain't never coming back. We got married in a fever,
Bierbrauen ist eine Kunst und von dem wollen wir uns im Treffpunkt überzeugen. Und zwar im Wädibräu, einem Brauhaus in Wädenswil, das liegt am Zürichsee. Warum geht da die Brauerei? Die macht Bierseminar und da hat man auch die Möglichkeit, sein ganz persönliches Bier zu brauen. Unser Treffpunktbier ist im Keller und gärt vor sich an. Wie gut dass das dann ist, das probieren wir dann am Schluss von dieser Sendung. Zuerst aber mal zu unseren Gästen, die jetzt hier im Brauraum stehen, mit einem Kessel, der 1600 Liter Sud drin Platz hat. Einerseits ist es der Julius Pschoska, er ist Braumeister hier bei Wädibräu. Dann ist es der Christian Weber, Geschäftsführer von Wädibräu. Und dann haben wir noch einen Gast dabei. Seit über Jahren war er Direktor von einer grossen Brauerei. Und da kann man schon sagen, das ist der Bierexperte in der Schweiz, der Dieter Zink. Er tut ein bisschen abwiegeln, aber nein, das ist auf jeden Fall so. Herzlich willkommen, die Herren hier in dem Reich eigentlich von Ihnen, Julius Pschoska. Das ist Ihr Reich, wo Sie da drin sind. Können Sie unseren Hörern, die das jetzt nicht sehen, ein bisschen beschreiben, wie das aussieht da?
Also hier stehen zwei große Kessel, die sind kupferummantelt, das ist unser Sudwerk. Wir haben dann eine Maische Würzepfanne, da können wir den Sud ansetzen. Wir haben noch einen Läuterbottich, der wird dann praktisch später die Maische filtriert, dass wir eine klare Würze zusammenkriegen.
Und ein Whirlpool hat es auch noch, habe ich da hinten gelesen. Aber das ist nicht für einen zum Dreisitzen, dass der Braumeister sich nachher entspannen kann.
Nein, also den Whirlpool, den brauchen wir dann für den sogenannten Heißtrubabscheid nach dem Würzekochen. Da können wir dann praktisch die festen Bestandteile vom Hopfen wieder aus der Würze rausfiltern.
Und jetzt sind wir schon mitten drin im Bier machen, in dieser Thematik von Würzen, ist da die Rede vom Abkochen. Dieter Zink, jetzt aus Ihrer Sicht als ich sage mal, der Älteste unserer Runde, der sehr wahrscheinlich auch am meisten Erfahrung hat mit Bier. Was braucht es für ein gutes Bier?
Guten Tag, Frau Spiers. Herzlichen Dank für die liebenswürdige Einladung zu Ihrer Sendung. Also wir fangen an bei den Rohstoffen. Es braucht ein gutes Gerstenmalz, es braucht erlesene Hopfen, es braucht ein sehr gutes Wasser und nicht zu vergessen die Hefe, die nachher dann die Hauptgärung zum fertigen Bier durchführen. Das sind eigentlich die vier wichtigsten Punkte im Moment.
Und da kann man aber schon etwas verkeiben, auch wenn man die guten Zutaten hat. Das heisst nicht automatisch, es gibt ein gutes Bier.
Nein, das heisst, das ist nur die Voraussetzung. Nachher kommt eben der Braumeister und sein Team, wo dann aus diesen Voraussetzungen die richtigen Umsetzungen macht, mit den entsprechenden Temperaturen, mit den entsprechenden Zeiten und vor allem auch mit dem nötigen Know-how und der Liebe zu seinem Beruf.
Gutes Wasser, Christian Weber, als Geschäftsführer von Wedibräu. Woher kommt das gute Wasser für euer Bier?
Vielen Dank für die Einladung. Das gute Wasser für unser Bier da. Das Wedi kommt natürlich aus dem Zürichsee zu einem guten Teil und aus den Bergquellen hier am Wedischwiler Berg oben. Aber zu 70% ist tatsächlich Seewasser, das wir verwenden. Tut hervorragendes Wasser, weil es eine gewisse Weichheit hat, die Voraussetzung ist für ein gutes Bier.
Kommen wir noch mal zu diesen Gewürzen zurück, Julius Pschoska. Was sind das für Gewürze, die Sie da erwähnt haben vorher, die dazugehören zu einem Bier?
Gewürze. Also wir verwenden eigentlich sozusagen den Hopfen als Gewürz. Der Hopfen bringt die Bitterheit mit rein ins Bier und ist eigentlich auch nach dem Reinheitsgebot das einzig Zulässige, was man dem Bier beimengen darf.
Also nur der Hopfen, der es dann ausmacht und eben den bitteren Geschmack gibt, den ja zum Teil die Frauen nicht so gerne haben. Darum gibt es verschiedene Biertrends, die jetzt in eine Richtung gehen, dass man sagt, ja, man macht ein bisschen süßere Bier, eben für die Frauen. Herr Zink, Sie sind schon länger in dem Business. Warum hat man das gemacht? Ist das wirklich, zum sagen, jetzt wollen wir den Markt auch den Frauen aufmachen?
Also ganz früher, vor x hundert oder tausende von Jahren, ist eigentlich der Job vom Bierbrauer hat zur Hausarbeit gehört, ist dann erst später zu der Industrialisierung via Klöster gegangen. Und Frauen haben eigentlich immer ein bisschen Hemmungen gehabt, vor allem wegen der Bitteren haben wir herausgefunden. Und darum haben wir mit dem neuen Bier haben wir vor allem sehr wenig Hopfen gegeben und haben dann das zum Teil noch überdeckt durch irgendwelche Fruchtaroma, zum Beispiel mit Grapefruit oder mit Litschi oder mit Mango oder irgend so etwas.
Gibt es das bei der Wedibräu auch, Christian Weber?
Das gibt es bei der Wedibräu in einer angepassten Form auch. Allerdings nur in unserem Brauhaus, in der Gaststätte, tun wir so quasi Fruchtbier auch anbieten. Bananenbier haben wir schon gehabt, Käsebier und so weiter. Das kommt natürlich sehr gut an. Es ist auch gut geeignet für alkoholreduziertes Biertrinken.
Und sonst so Trends, die Sie jetzt beobachten im Biermarkt, was ist im Moment so etwas, was Sie sagen können, ja, das ist wirklich etwas, das bei der Kundschaft ankommt?
Gut, vielleicht ganz kurz zurückzugreifen. Im 1997 waren wir natürlich ein bisschen bahnbrechend mit Nicht-Reinheitsgebot. Brauend mit dem Hanfbier, das weltweit bekannt worden ist. Aktuell kann man sicher sagen, saisonal bedingt ist das Weizenbier, das wir brauen, ist sehr, sehr in und sehr beliebt jetzt, wo es warm wird. Die klassischen, schönen Spezialbier, Naturtrüb, ist sehr, sehr beliebt, wie wir sie brauen und abfüllen tun. Das ist so etwa der Trend, den man heute feststellen kann. Was auch in den kälteren Wintermonaten sehr gerne gesehen wird mit speziellen Malzsorten. Zum Beispiel haben wir den letzten Winter, während mehrerer Monate, haben wir unser Single-Malt-Bier gebraut mit einem Whisky-Malz.
Single-Malt-Bier, das klingt nicht schlecht. Ist das ein Ober- oder ein untergäriges Bier, dass man vielleicht auf diese Unterscheidung auch noch kommen könnte, Herr Pschoska?
Das Single Malt ist auch ein untergäriges Bier. Unser Weizen ist ein obergäriges Bier. Das hat aber mit der Hefe zu tun, die wir einsetzen. Weizenbiere sind eigentlich immer obergärige.
Und was heisst es genau? Können Sie es uns noch erklären, das Ober- und Untergärig?
Das hat mit dem Vermehrungsverhalten der Hefe zu tun. Die obergärige Hefe, die bildet sogenannte Sprossverbände. Das sieht dann aus wie so ein kleines Gitter. Und die CO2-Bläschen bringen die Hefe dazu, an die Oberfläche zu steigen. Die untergärige Hefe, die bleiben die Hefezellen eigentlich alleine und die sinken dann zum Boden. Das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Ober- und Untergärigen.
Was oben aufbleibt beim Bier, ist der Schaum. Wie wichtig ist der, Herr Zink?
Der ist sehr wichtig und vor allem für das Auge. Man trinkt das Bier, wie man auch tut, essen mit den Augen. Und es kommt natürlich auch noch ein bisschen aufs Land. Es gibt Länder, die von dem Schaum überhaupt keinen Wert drauf legen und dann eigentlich das Bier wie ein Süßmost trinken. Es gibt auch die jüngeren Leute, die vielleicht weniger den Schaum haben. Darum hat man bei den Gläsern auch die Teichmarke nach oben gesetzt, damit man wirklich dann so viel Bier überkommt, wie man wie auf dem Maisstrich steht. Aber nach wie vor ist natürlich ein schöner Kragen, wie man sagt, auf dem Bier oben. Das ist wirklich, das tut einem einladen, um das Bier dann auch entsprechend zu geniessen.
Und da haben wir als Kind auch dürfen zulangen, oben den Schaum wegnehmen mit den Fingern.
Und der Schnauze oben durch.
Ja, genau. Herr Zink, Sie haben noch gesagt, die Liebe zum Beruf ist auch wichtig. Also der Bierbrauerstolz. Und ich kenne jemanden, der so einen Bierbrauerstolz auch hat. Das ist meine Kollegin Edith Gilmann. Sie war nämlich letzte Woche schon da gewesen. Was sie erlebt hat und was sie zusammengebraut hat, das hören wir in ein paar Minuten.
When Uncle Sam called us up, we hit that eastern sand. Fought like hell for 3 long years in that South Asian land.
We met a few foreign ladies. We drank a lot of lukewarm beer.
Oh, I remember.
But tonight in this old Tucson bar,
you know what? It's so damn good to see you here. Here's to you, old amigo, for all the good times. And here's to all the women that we've been through. Let's set them up, my compadre.
Bar stool to bar stool,
shoulder to shoulder.
All right,
beers to you.
Ray, you remember back in Phoenix? We walked into that fight. We whipped them local boys.
Oh, didn't we?
Then we bought them drinks all night.
And when my loving wife left for points unknown, you were there to fill my glass. And it proved to me a woman's love can fade, but the taste of cold and a good friend always last. Huh?
Here's to you, old amigo, for all the good times. Here's to all the women that we've been through. Let's set them up, my compadre.
Bar stool to bar stool,
shoulder to shoulder.
All right now,
beers to you.
Hey Ray, let's have one more.
All right, Clint, it's my turn to buy.
In that case, let's have two.
I just remembered I got a date, 2 bar stools down.
You mean that little redhead?
Beers to you, old amigo, for all the good times. And here's to all the women that we've been through. Let's set them up, my compadre.
Bar stools to bar stools,
shoulder to shoulder.
All right,
beers to you.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis mit Musik von Ray Charles und Clint Eastwood. Beers for you. Das passt super zu unserem Thema. Ein Bierli am Feierabend. Dann nimmt man die Flasche für, macht sie auf und geniesst den Tropfen Hopfen. Und ich glaube nicht, dass sich da jemand ernsthaft überlegt, was für eine Büetz dahinter steckt, bis es überhaupt so weit ist. Wir wollten es wissen, sind vor einer Woche schon da in die Brauerei auf Wedischwil am Zürichsee gekommen. Und wir haben da so quasi ein Treffpunktbier angesetzt. Edith Gilmann, du hast selber Bier brauen können. Wie war das?
Ja, also, zuerst muss ich schon mal ehrlich zugeben, ich hatte von Bierbrauen nicht wirklich eine Ahnung. Also haben wir wirklich jeden Schritt müssen erklären lassen und haben wahrscheinlich Geduld auch ein bisschen strapaziert vom Braumeister, vom Wedi Breu, vom Julius Pschoska. Und er hat mir dann aber eigentlich tipptopp erklärt, wie das Ganze geht. Ich bin nicht ganz von Anfang an dabei gewesen, letzte Woche, als ich da war, weil ja, das hätte dann sehr frühes Aufstehen bedeutet, weil Bierbrauer, das habe ich dann lernen, die müssen nämlich extrem früh aufstehen. Heute Morgen um 6:30 haben sie hier angefangen zu brauen. Das heisst, sie haben einen Kessel gefüllt, mal mit Grundzutaten. Was tut man da am Anfang rein?
Zuerst kommen ungefähr 1000 Liter Wasser in den ersten Kessel. Und zu diesen 1000 Liter Wasser kommen dann noch ca. 300 Kilo geschrotetes Malz dazu.
Funktioniert das eigentlich alles automatisiert oder schütten Sie wirklich irgendwie mit einem Malzsack das dann da oben in die Öffnung?
Also das Malz tun wir schon von Hand mit dem Sack in die Pfanne reinschütten. Ja, das ist dann gleich ein ganz guter Frühsport, weil in so einem Sack haben wir doch schon ungefähr so um die 25 bis 30 Kilo drin. Also beim Maischen, da wird ja dann die ganze Stärke, die in dem Malz drin war, zu Zucker umgesetzt. Das machen Enzyme. Wenn das Maischen beendet ist, dann können wir die ganze Maische in den Läuterbottich umpumpen. Und der Läuterbottich ist so aufgebaut, dass unten am Boden Sieböden eingelegt sind. Auf den Sieböden können die festen Bestandteile zurückgehalten werden und zwischen den Siebschlitzen fließt dann die sogenannte Vorderwurzel raus.
So weit sind wir jetzt schon, oder?
So weit sind wir gerade. Wir sind sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Ich habe schon einmal heißes Wasser über den Treber drüber gelassen. Das machen wir deswegen, dass wir auch den ganzen Zucker, der noch drin sitzt, rauslösen können. Anfangs haben wir ungefähr nur 600 Liter, aber wir wollen ja einen Sud von 1600 Liter machen. Deswegen süßen wir mit heißem Wasser noch den Treber aus.
Also das heißt, wie einmal spülen?
Sozusagen, ja.
Da sieht man auch rein, sie haben auch ein Leiterli auf. Vielleicht darf ich mal schauen, wie das aussieht. Ja. Das ist eher so ein unappetitlich braun-gräulicher Brei, der da jetzt drin ist. Haben Sie denn jetzt schon so viele Liter beieinander, wie Sie brauchen? Oder muss man jetzt nochmal Wasser drüber lassen?
Das sind jetzt ungefähr 11 Hektoliter.
500 braucht es noch?
Genau. Wir machen das in zwei Schritten. Auf einmal wäre es viel zu viel, dann setzt sich der Treberkuchen zusammen und dann haben wir Schwierigkeiten.
Also es verstopft denn?
Genau, es verstopft. Also es setzt sich richtig fest.
Sie haben jetzt noch ein Hackwerk auch noch eingestellt. Warum ein Hackwerk auch noch?
So kann ich dann den ganzen Treberkuchen noch mal ein bisschen auflockern. Das Hackwerk läuft aber sehr, sehr langsam, weil man eigentlich das ganz schonend noch mal ein bisschen lockern will.
Das Flüssige, das jetzt vom einen Kessel in den anderen überfließt, kann man das mal probieren an dem Stadium?
Das können wir probieren, ja. Wir haben hier den Probehahn, da kann man praktisch einfach mal die Würze rauslassen und auch probieren.
Schmecken tut überhaupt nicht nach Bier, sondern zu das Malzige. Mich und zu den Kinderkaffee in Sinn, den es gegeben hat. Probieren wir einen Schluck. Nicht jetzt speziell, speziell fein, aber auch nicht speziell ungut.
Das ist einfach nur ein Zwischenprodukt, aber so ein geheimes Hausrezept bei Halsschmerzen. Also das kursiert so unter den Brauern.
Was macht man denn jetzt mit dem, dass schlussendlich wirklich Bier daraus entsteht? Das Wasser läuft jetzt hier noch einmal durch. Schlussendlich haben sie alles in einem Kessel und dann?
Wenn wir dann angefangen haben zum Kochen, also wenn es dann richtig kocht, dann geht man dann auch die dritte Zutat dazu, nämlich den Hopfen. Und der Hopfen, der bringt ja dann das bittere Aroma mit rein ins Bier. Hopfen hat aber auch noch ganz andere gute Eigenschaften. Er wirkt auch konservierend. Hopfen wirkt auch beruhigend. Man kennt es vielleicht mal, wenn man so 2-3 Stangen an einem Fernsehabend trinkt, so das Ende vom Film kriegt man vielleicht doch nicht mehr ganz mit. Wir können jetzt schon mit dem Aufheizen beginnen.
Sehr gut. Also jetzt müssen wir den Kessel heizen. Wie machen wir das? Feuer machen tun wir nicht?
Nein, wir haben einen sogenannten Außenkocher. Da wird praktisch die ganze Würze im Kreislauf gepumpt. Jetzt wird es gleich ein bisschen laut, weil wir wieder Pumpen brauchen, die für uns arbeiten.
Also die Heizung auf Ihrem Braucomputer hat es 3 Knöpfe. Das heisst, Sie haben jetzt beim Heizen Vollgas gegeben?
Genau. Also kocht ungefähr dann schon bei um die 98 Grad.
Also wir brauchen Hopfen für 1600 Liter Flüssigkeit, die wir jetzt abmessen müssen. Wie viel braucht es denn da?
Wir machen Pilz, da geben wir im Gegensatz zu unserem Hellen fast die dreifache Menge an Hopfen dazu, aber es sind trotzdem nur 3 Kilo insgesamt.
Das können wir abwägen mit der Küche, wagen eigentlich.
Ja.
Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie
ich weiß auch nicht.
Ja, Hasenfutter. Ich kann natürlich sagen Küngelifutter, so ein bisschen grüne, presste Rugeli.
Wir verwenden hier sogenannte Hopfenpellets. Also das sind die Dolden vom Hopfen, einfach fein zermahlen und dann zu sogenannten Pellets gepresst. Äußere Blätter werden entfernt, die viel Gerbstoff enthalten und diese Gerbstoffe, die bringen einen sehr unangenehmen, bitteren Geschmack mit rein ins Bier. Wenn es anfängt zu kochen, dann kommen die erste Hopfengabe dazu.
Jetzt muss ich Ihnen das Mikrofon geben, wir machen jetzt Rollentausch. Das Küngelifutter quasi kommt jetzt rein, das kann ich einfach reinleeren oder muss ich besonders langsam?
Langsam.
Ganz langsam. Was machen wir, wenn wir das Gefäß reinfallen im Bottich? Dann müssen wir von vorne anfangen. Nicht gut, oder?
Lassen wir es besser bleiben.
Hopfen ist drin. Man schmeckt auch bereits also so das Kinderkaffee-Aroma vom Malz vorne dran. Ich glaube, wir duschen wieder, Sie können das Hopfengefäß wieder haben. Ich nehme das Mikrofon wieder. Das hat sich bereits ein bisschen verändert. Das dampft auch immer noch aus dem Kessel raus, aber es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, fruchtiger oder grasiger oder ich weiß auch nicht, wie ich es selber schreibe.
Ja, so frisch, fruchtig, würzig, also wie Hopfen halt riecht.
Nach abgelaufener Kochzeit ertönt ein Signal, meldet mir jetzt der Computer. Also auch das ideal, Sie werden sogar alarmiert, wenn es fertig ist.
Genau, weil dann weiß ich, jetzt ist Kochen zu Ende, dann kann man gleich ausschlagen. Also wir tun die kochende Würze in unseren sogenannten Whirlpool umpumpen. Also viele glauben ja, dass wir uns dann nach Feierabend reinsetzen, vielleicht mit 2-3 Stangen Bier.
Ist nicht so.
Nein, also wenn die Würze rübergepumpt wird, hat es ja doch immer noch eine Temperatur von 98 Grad. Also für ein lauschiges Bad nach Feierabend doch ein bisschen zu warm. Die Würze wird an der Wand entlang eingepumpt. Dadurch entsteht ein großer Wirbel und dann auf Englisch halt Whirl. Daher kommt dann auch der Name Whirlpool. Durch die Hopfengabe haben wir wieder feste Bestandteile mit reingebracht und die können wir im Whirlpool wieder ganz gut voneinander trennen, die festen und die flüssigen Bestandteile. Es fehlt eigentlich noch die wichtigste Zutat, nämlich die Bierhefe. Ohne Hefe wird auch kein Gärprozess stattfinden und wenn kein Gärprozess stattfindet, dann hört man auch niemals Bier haben. Der Hefe ist auch ein lebender Organismus, der wäre es auch viel zu warm. Wir pumpen die abgekühlte Würze dann in den Keller, in den Gärtank und in den Gärtank geben wir dann auch die Hefe dazu.
Der Julius Pschoska, Braumeister von Wedibrau, war das, der mit Edith Gilmann ein Bier angesetzt hat. Würze, jetzt habe also auch ich gecheckt, das hat nichts mit Gewürze zu tun, sondern die Würze vom Bier. Und wie würzig unser Treffpunktbier ist, das wollen wir jetzt gleich mal wissen, also am Ende von dem Treffpunkt. Edith Gilmann, ist es eigentlich schon fertig? Hast du eine Ahnung?
Ja, nein, Bier ist es eben eigentlich noch nicht, das habe ich dann auch lernen. Es ist jetzt erst sogenanntes Jungbier. Fein sage ich es noch nicht, hat man mir vor einer Woche gesagt. Gut, probieren tun wir es gleich. Wir können jetzt ja nicht da sein und nicht das Bier mal anzapfen.
Auf jeden Fall, das machen wir. Aber in der Zwischenzeit löschen wir den Durst noch mit Wasser und nicht mit Bier. Bier in der Schweiz ist eine lange Tradition. Und dann ist es zwischendurch auch wirtschaftlich schwierig geworden. Dann haben sich Jungunternehmer auch an uns gewagt. Über das reden wir dann auch noch. Fast vergessene Biersorten, die wieder aufkommen. Junge, innovative Bierfreunde. Nicht jung, aber immer noch innovativ, ist die älteste Brauerei der Welt. Mehr über das im Treffpunkt in ein paar Minuten.
Won't come down tonight. coração. Água de bebê, água de bebê, camarã. Água de bebê, água de bebê, camarã. Tui button down, badilada bada pão, tui button down, badilada bada down, tui button down, tui down. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do a minha casa viva aberta. Abri todas as portas do coração. Água de bebê, água de bebê, camarã. 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 Água de bebê, camarã. Água de bebê, 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 bebê, camarã. Água de bebê, água de bebê, camarã.
Der Bierbrauer-Treffpunkt auf DRS1. Ein dunkles in einem englischen Pub, ein helles Tschechien irgendwo in einem Gartenrestaurant. Bier gibt es in ganz Europa, gibt es in der ganzen Welt. Und mit dem Oktoberfest in München ist natürlich auch Deutschland bekannt als Bierland. Ein Haufen Bierfreunde hat es dort. Auch vor allem das Weizenbier wird dort genossen. Und darum wundert es gar nicht so, dass die älteste Bierbrauerei der Welt im Freistaat Bayern, in Freisingstaat, seit fast 1000 Jahren wird in der Brauerei Weihenstephan der Hopfensaft hergestellt. Ich hatte gestern noch die Gelegenheit gehabt, mit dem Braumeister von Weihenstephan zu reden, Frank Pfeiffer. Ich hatte ihn am Telefon gehabt. Warum erhebt überhaupt die Brauerei den Anspruch, älteste Brauerei zu sein, wenn es doch eigentlich schon vorher Bier gegeben hat, also vor diesen 1000 Jahren? Mit dieser Frage sind wir uns ins Gespräch eingestiegen.
Ja, wir waren natürlich nicht die erste Brauerei der Welt. Wir haben praktisch das älteste Braurecht der Welt, was noch ausgeübt wird. Das heißt, dass hier seit dem Jahre 1040 ohne Unterbrechung Bier gebraut wird.
Und wie muss man sich das vorstellen, vor 1000 Jahren Bier zu brauen? Wie hat das funktioniert?
Also es gab hier in dieser Gegend nach dem oder während des 8. Jahrhunderts schon sehr viele Klostergründungen und alle Klöster hier um Freising herum, die hatten eine Brauerei und die brauchten dann auch später ein offizielles Braurecht und Schankrecht. Das heißt, sie haben also Bier für den Eigenbedarf hergestellt und ist auch Bier hergestellt, was zum Beispiel an Pilger und an Leute unten in der Stadt weitergegeben wurde.
Und das waren so riesige Kessel, wenn wir jetzt von der praktischen Seite hergehen zum Bierbrauen?
Nein, das war natürlich alles in einem wesentlich kleineren Maßstab wie heute und technisch natürlich ebenfalls total anders, als man das heute kennt. Es gab eher früher sehr viel kleine Brauereien und heute gibt es sehr wenige große Brauereien.
Die moderne Technik, wie weit hat die Einzug gehalten?
Also es geht so weit, dass man den ganzen Prozess automatisieren kann, unabhängig von der Brauereigröße. Es gibt also Brauereien, die machen mehrere Millionen Hektoliter pro Jahr, die arbeiten dann wirklich nur mit drei Leuten auf einer Schicht zum Beispiel, die den ganzen Produktionsablauf überwachen. Also man kann also alles komplett automatisieren. Früher war natürlich alles reine Handarbeit. Man hatte auch keine Metallgefäße, man hatte vielleicht Holzbottiche, man hatte vielleicht Behälter aus Stein und so weiter. Es war auf jeden Fall viel primitiver und auch viel mehr aufwendig als heute. Und auch das Resultat war nicht immer das gleiche. Man war also froh, wenn der Sud gelungen war, und heute muss der Sud gelingen.
Und wie steht es mit dem Geschmack des Biers im Vergleich zu früher?
Ja gut, wir haben natürlich keine Geschmacksproben mehr von früher, von 1040. Man muss sich das so vorstellen, dass man früher nicht in der Lage war, Biere zu brauen, die so hoch vergoren waren wie heute. Das heißt, die Biere haben heute relativ viel Alkohol, und früher hatten sie eher auch einen brotartigen Charakter. Sie dienten also auch dann mit zum, ja, als Lebensmittel. Deswegen ist ja Bier in Bayern heute immer noch als Lebensmittel zu sehen. Und die wir heute haben, die sind natürlich von der Qualität gleichbleibend konstant. Und früher war es doch eine sehr große Glückssache, was dort gemacht wurde.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten, ja.
Wie ist es heute in Weihen, Stefan? Gehen Sie immer noch auf der Traditionslinie oder versuchen Sie auch neue Biersorten aus, zum Beispiel auch die ganzen Mischgetränke, die ja gefragt sind auf dem Markt?
Wir sind eher Traditionsbetrieb. Also wir haben natürlich die Universität mit uns hier oben am Berg, die das Brauen lehrt in der Form des Reinheitsgebotes, sodass das Reinheitsgebot auch natürlich bei uns im Betrieb fest verankert ist für die inländischen und auch für die Exportbiere, die wir herstellen. Wir haben uns natürlich auch schon mal mit dem Punkt der Mischgetränke befasst. Da wurde von uns mal vor 4-5 Jahren ein Produkt auf den Markt gebracht, was aber auch noch einen anderen Nutzen haben sollte. Also nicht nur als reines Getränk, um Bier mit anderen Geschmäckern rauszubringen, sondern auch noch, um der Gesundheit ein positives Bild zu geben.
Sie sprechen das deutsche Reinheitsgebot an. Können Sie uns kurz erklären, was das genau heißt?
Also das deutsche Reinheitsgebot ist eigentlich Ursprung nach das bayerische Reinheitsgebot, was 1516 erlassen wurde, aus dem einfachen Grund, weil das Bier in dieser Gegend hier unten relativ schlecht war. Man hat daraufhin die Bierqualität eindeutig verbessern können. Im bayerischen Reinheitsgebot ist genau festgelegt, was verwendet werden darf, nämlich Wasser, Hopfen und Malz für die Bierherstellung. Also keine weiteren Produkte. Auch die Hefe war damals noch nicht als solche erkannt worden, die man braucht, um überhaupt eine Gärung einleiten zu können. Deshalb fehlt die auch im Reinheitsgebot. Und dieses bayerische Reinheitsgebot wurde dann später, gegen Ende des 19., Anfang auch des 20. Jahrhunderts noch, von anderen deutschen Landesteilen übernommen und wird heute als deutsches Reinheitsgebot angegeben.
Die Brauerei steht seit 1000 Jahren in Freising, hat das Gebäude, die ganze Brauerei diese Jahre problemlos überlebt?
Natürlich nicht. Also wir müssen sogar noch weiter zurückgehen. Wir müssen also ins erste Kloster gehen, was am Anfang des 8. Jahrhunderts gegründet wurde, so um 725. Und damals wurde schon Hopfen verwendet. Hopfen wurde hier angebaut. Wahrscheinlich wurde der Hopfen hergenommen, um Bier zu brauen. Aber dafür haben wir kein eindeutiges Zeugnis. Damals waren die Gebäude eher aus Holz gebaut und natürlich entsprechend empfindlich gegenüber Bränden zum Beispiel. Und das Kloster, was man später gebaut hat, auch aus Stein, ist dann zweimal im Brand zum Opfer gefallen und auch einem Erdbeben. Also es hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte immer verändert. Was wir heute noch haben, die Gebäude, die oben stehen, sind diejenigen, die man ungefähr so im 17. Jahrhundert errichtet hat.
Der Frank Pfeiffer von der Brauerei Weihenstephan im bayerischen Freising ist das über die Geschichte von der ältesten Brauerei der Welt. Jetzt habe ich bei mir den Julius Pschoska. Er ist der Braumeister hier bei Wedibräu, wo wir zu Gast sind heute mit unserem Biertreffpunkt. Er ist einer, der in Weihenstephan studiert hat. Wir haben es gehört im Beitrag. Da gibt es ja die Universität, da werden die Braumeister ausgebildet. Herr Pschoska, was braucht es überhaupt, dass man an so einer Universität zum Braumeister das Studium überhaupt anzupacken?
Also eine gute Voraussetzung ist, dass man eine Lehre abgeschlossen hat als Brauer. Man kann natürlich auch Praktikum machen in Brauereien, aber man muss auf jeden Fall schon mal praktische Kenntnisse mitbringen. Dann natürlich auch ein Abitur. Und dann kann man sich entscheiden, ob man den Diplom-Braumeister studieren will oder vielleicht auch den Ingenieur. Der hat sich jetzt allerdings gewechselt zum Bachelor- und Masterstudiengang.
Und wie lange geht das Ganze?
Also mein Studium ging 2 Jahre Und es ist ein sehr breites Spektrum, viele wissenschaftliche Fächer natürlich, Mathematik, Physik, Chemie, Mikrobiologie, aber auch Marketing, Verkauf, Vertrieb und so weiter, was alles zu einer Brauerei dazugehört.
Mir hat der Herr Pfeiffer noch gesagt, dass im Moment ungefähr 500 Studenten in Weinstephan sägen und ein Drittel davon kommen entweder aus Südamerika oder aus Asien. Ist das zu Ihrer Zeit auch schon so gewesen?
Ja, das stimmt. Also es sind sehr viele asiatische Studenten da gewesen, die teilweise auch von Brauereien extra dorthin geschickt werden, dass sie in Deutschland den Braumeister studieren. Die gehen dann aber meistens wieder zurück, dass sie halt in ihrem Land vernünftiges Bier brauen können.
Also darum wundert es nicht, dass man auch deutsches Bier in Japan überkommt. Danke vielmals, Julius Pschoska, für die kurze Informationen über die Universität in Weinstephan, über die Ausbildung zum Braumeister. Wir gehen weiter da bei uns im Treffpunkt und fragen nun an, wie ist eigentlich die Geschichte vom Bier in der Schweiz? Wie ist das entstanden? Wir fragen nachher da bei uns im Treffpunkt.
Don't you know?
Markeneigenbräu, ein Bier, das man selber braut hat. Das ist möglich in der Brauerei Wädenswil, wo man im Bierseminar eben das eigene Bier brauen kann. Da sind wir jetzt Gast heute. Das Bier, das wir braut haben vor einer Woche, das ist immer noch im Keller unten und das nehmen wir dann vorne vor den Elfen zum Degustieren. Ein eigenes Bier brauen, also daheim in der Küche, das war früher gang und gäbe. Fast jeder Haushalt, eine kleine Bierbrauerei, da hat man einfach für den täglichen Bedarf sein Bier braut. Und ab dem 9. Jahrhundert hat dann die Bierbrauerei in den Klöster Einzug gehalten. Warum ausgerechnet Klöster? Das wollen wir jetzt klären mit unseren beiden Fachmannen. Auf der einen Seite der Dieter Zink, Bierexperte. Er war jahrelang Direktor von einer grossen Biermarke in der Schweiz. Und der Chef von da, wo wir zu Besuch sind, von Wädibräu, Christian Weber. Herr Zink, warum Klöster? Warum hat man ausgerechnet in den Klöstern angefangen, Bier zu brauen?
Also, wie ich schon mal gesagt habe, heute Morgen ist das ursprünglich zur Hausfrauenarbeit gehört. Und durch die Christianisierung, weil ja in diesen Klöstern auch die Selbstversorgung eine Rolle gespielt hat und die Hausfrauen dort im Prinzip gefehlt haben, haben natürlich die Klöster angefangen, Bier zu brauen. Und die älteste Brauerei der Schweiz beispielsweise im Kloster St. Gallen, die hat damals schon dreierlei Bier hergestellt. Ich bin nicht ganz sicher, ob es auch an dreierlei Orten war, aber ganz sicher dreierlei Bier. Eins für die Pilger, die vorbeigekommen sind, und für andere Gäste, und eins für die Mönche selber und dann noch ein spezielles, damals schon Spezialbier, für Gäste, für höhere Gäste vom Herrn Abt.
Und wie haben sich die Unterschiede, weiss man das jetzt vom Geschmack her, was da der Unterschied war?
Das weiss ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich von der Rohstoff her, von der Hopfen her, vom Alkoholgehalt her wahrscheinlich gewisse Unterschiede gemacht worden sind. Wir haben ja auch in der Schweiz nachher dann zum Beispiel ein Festbier gemacht, wo man den Kunden hat wollen, für den gleichen Preis ein bisschen etwas anderes. Man hat es ein bisschen stärker eingebaut, hat ein bisschen mehr Alkohol gegeben. Das war seinerzeit so quasi ein Geschenk an die Kundschaft, wo man an der Weihnacht oder an der Ostern gebraut hat.
Und wir gehen jetzt davon aus, dass die Pilgerer die sind, die das Bier bekommen mit dem wenigsten Alkohol, dass sie nicht davon getorkelt sind. Jetzt hat man ja auch die Fastenzeit mit dem überbrückt mit dem Bier, weil wir haben es gehört im Gespräch mit dem Herr Pfeiffer von Weihen, Stefan. In Bayern gilt das Bier immer noch als Lebensmittel. Das ist so nahrhaft, dass man halt hat können trinken und auch die Fastenzeit gut überstanden hat.
Also das Bier ist ja im doppelten Sinn ein Nahrungs- und Genussmittel. Also man hat im Prinzip jedem Schluck eine doppelte Freude. Und weil ja auch bei dieser Fastenzeit alles, was flüssig aufgenommen worden ist, ist eigentlich nicht unter die Fastenzeit gelaufen. Und darum hat man dann eben auch während der Fastenzeit ein stärkeres Bier gebraut. Und es gibt heute noch in München zum Beispiel Märzenbier, das extra auch mit einer grossen Festivität von der Honorationen eingeführt wird und angestochen wird. Und das hat sich eigentlich bis in die heutige Zeit erhalten.
Dass man ein nahrhafteres Bier hat während der Fastenzeit, auch heute noch. Kommen wir wieder zurück auf die Schweiz, Herr Zink. Wie war es da eigentlich mit dem gewerblichen Bierbrauen? Ab wann hat man Bier braut und das nachher verkauft?
Also nach diesen Klöstern ist es dann eigentlich industrialisiert worden und die heutigen Brauereien, zum Teil sollen sie noch existieren, die sind alle in der Grössenordnung von 200, 230 Jahren alt. Die älteste jetzt noch funktionierende industrielle Brauerei ist in St. Gallen. Die hat, gerade glaube ich, das Jahr, wenn ich es recht orientiert bin, das 230-jährige Jubiläum gefeiert oder feiert. Und es ist so, dass also die Brauereien Grössenordnung etwa 200-jährig sind.
Zum Herrn Weber, Gastgeber hier bei Wädibräu. Wädibräu ist eine kleine Brauerei. In den letzten Jahren, wenn man das ein bisschen mitverfolgt hat, der Biermarkt in der Schweiz, da sind Firmen aufgekauft worden von einer holländischen und von einer dänischen Biermarke. Es hat Zusammenschlüsse gegeben. Und Sie haben da eine kleine Brauerei. Wie können Sie überhaupt überleben?
Ja, gerade darum, weil sich der quasi globalisierende Markt sich mehr und mehr eigentlich zu einem Einheits, ich sage es ein bisschen despektierlich, zu einem Einheitsgebräu ausgerichtet hat, ist das natürlich eine riesige Chance gewesen für Brauer und Braumeister mit Herzblut endlich wieder können selber ihre Spezialität können herstellen. Und aus dem muss eigentlich auch das Wädibrauhaus dann entstanden im 1991, 1992. Hat sich einfach wieder loslösen von diesen Mainstream-Bier Und haben mit Auf- und Abs natürlich mit Erfolg eine neue Nische können besetzen dazumal.
Eben, Idealismus ist schon gut, aber es muss ja dann schlussendlich auch noch Kassen stimmen. Wenn Sie sagen Auf und Ab, wie geht es denn heute?
Also wir dürfen auf ein sehr gutes Jahr zurückschauen, 2008. Wir werden das können heute Nachmittag an der Generalversammlung vom Wedi-Brauhaus mitteilen. Wir haben aber auch vor 3-4 Jahren sehr harte Zeiten hinter uns gebracht, wenn man eben Kosten nicht im Griff hat, Investitionen tätigen tut, ein neues Produkt auf den Markt tut, mit viel Marketing. Dort ist uns, sind uns die Finanzen fast aus dem Ruder gelaufen. Heute stehen wir aber wieder gesund da. Wir sind wirklich sehr froh und stolz eigentlich darauf, dass wir wieder zurück auf den guten Kurs auf dem Zürichsee oder um den Zürichsee gefunden haben.
Dieter Zink, als ehemaliger Direktor von einer grossen Biermarke in der Schweiz, haben Sie den Markt das Ganze können mitverfolgen. Sie haben das miterlebt, wie das war, wo Zusammenschlüsse und Aufkäufe landauf, landab tätigt worden sind. Was haben Sie das Gefühl, hat das den Biermarkt stark beeinflusst da in der Schweiz? Hat es verändert? Hat es vielleicht sogar bis hin zum Biertrinken vom Endkunden eine Veränderung gegeben?
Es hat im Prinzip zwei Strömungen gegeben. Das eine war, dass verschiedene grössere Brauereien in diesen ausländischen Konzernen aufgegangen sind. Mit dem grossen Vorteil aber, dass mindestens ein Teil von diesen Arbeitsplätzen können erhalten bleiben können, die sonst auch zugrunde gegangen wären. Und auf der anderen Seite, und das ist positiv in Bezug auf Bierkultur, hat es eben einen neuen Trend gegeben zu kleineren Brauereien, die mit sehr viel Enthusiasmus und Innovationsfreudigkeit dann eben auch die Landschaft der einzelnen Marken grösser werden lassen haben. Früher haben wir, als ich die Lehre gemacht habe, haben wir über 60 Brauereien gehabt. Jetzt haben wir vielleicht noch ein gutes Dutzend oder 20 industrialisierte. Dafür hat es in der Zwischenzeit ein paar Dutzend von diesen Brauereien, ähnlich wie man es heute hier in Wederswil sieht. Und das finde ich, das ist sehr positiv.
Danke vielmals, Dieter Zink, Christian Weber. Wir hören die beiden. Wir haben gerade das Stichwort Bierkultur gehört. Und über das reden wir miteinander auch noch in der zweiten Stunde hier bei unserem Treffpunkt.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And
that's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Der sei es am Vormittag am Mikrofon Michael Brunner und Ladina Spiess, die ist unterwegs, und zwar in einer, sag ich jetzt mal, Männerdomäne, und zwar in der Bierbrauerei Wedibräu in Wädenswil.
Ja, und apropos Männerdomäne, jetzt kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich kenne eigentlich nur Männer, die einen Bierbauch haben und keine Frauen, die einen Bierbauch haben. Michael, ich weiss, dass du keinen hast. aber bitte gern geschehen. Aber kannst du mir vielleicht erklären oder hast du eine Ahnung, woher das kommt, dass man einen Bierbauch bekommt?
Also ich nehme jetzt mal an, einfach von viel Bierkonsum.
Ja, da wäre ich eben nicht ganz so sicher. Da fragen wir unsere Bierexperten in dieser Stunde Treffpunkt über das Bier und wir fragen auch, wie es denn mit der Bierkultur steht. Das alles aus der Bierbrauerei Wedibräu in Wedischwil am Zürichsee. Wir sind in einer Bierbrauerei mit dem Treffpunkt heute Vormittag. Wir reden über Bier. Ich schaue da um im Biergarten. Ich sehe noch niemand ein Bier trinken. Es ist auch noch viel zu früh eigentlich. Und wir fragen nach der Bierkultur. Das zusammen mit dem Christian Weber. Er ist der Gastgeber hier bei Wedibräu. Und dem Dieter Zinke, unserem Bierexperten. Wir haben vorher davon geredet, gerade mit dem Michael Brunner zusammen, dass vor allem Männer Bier trinken. Christian Weber, können Sie das bestätigen, dass vor allem die Männer ein Bier nebenbei kommen?
Ich kann das nur zum Teil bestätigen. Es ist schon so, dass die Männer irgendwie in ihrem sozialen Umfeld gerne miteinander ein Bier trinken tun. Aber wir erfahren seit langem eigentlich, dass auch die Frauen, die Damen sehr gerne mal ein gutes Bier tun, kredenzen. Gerade wenn es um ein gutes Essen geht, sind sie da natürlich selbstverständlich auch dabei.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Zink? Wer trinkt mehr Bier, Ihre Frau oder Sie?
Ja, das muss ich schon auf meine Kappe nehmen. Aber, glücklicherweise gibt es immer mehr Frauen, die Bier gern haben und die Bier trinken. Und Bier geniessen, eigentlich besser gesagt. Und Produzenten oder Bierbrauer, besser gesagt, haben eigentlich sehr viel auch gemacht in den letzten Jahren, indem man eben Bierbrot hat, wo eigentlich am Damengeschmack mehr empfunden worden ist als die ursprünglichen Bier, die dann eher vielleicht ein bisschen mannenfreundlicher gewesen sind.
Eben der bittere Geschmack, den wir schon davon geredet haben, dass der nicht so beliebt ist bei den Frauen. Herr Zink, Herr Weber, Sie arbeiten beide in einem Business, wo es darum geht, also der Herr Zink ist in der Zwischenzeit pensioniert, aber wo es darum geht, ein Genussmittel herzustellen. Ein Genussmittel, das aber auch sehr viel missbraucht wird. Die Problematik, die kennen Sie beide, dass Leute einfach, ich sage jetzt sinnlos, Bier in den Kopf hinterher leeren, bis sie nicht mehr gerade laufen können, auch junge Leute. Wie ist das für Sie, Herr Weber, wenn Sie ein Produkt machen, wo Sie so Freude haben daran und wo dann diese Problematik gleich immer wieder auch Thema ist?
Wir probieren natürlich, gerade da wir ja auch eine Brasserie, ein Gasthaus haben mit einem grossen Garten, da aktiv Einfluss zu nehmen auf den Missbrauch von Alkohol, weil das ist völlig gegen unsere Philosophie.
Und wie machen Sie das aktiv Einfluss nehmen?
Ja, indem wir natürlich wir haben ja die Hochschule da in Wädischwil, wo ein Haufen junge Leute ankommen. Die tun wir einbeziehen da in unsere Kultur. Wir haben ein bisschen höhere Preise als normal käufliche Bier. Das tut schon mal nicht animieren, in grossen Mengen eigentlich zu trinken. Wir tun nur in kleinen Portionen ausschenken. Also bei uns finden Sie kein Halbliter-Gläser oder sogar Mass Bier wie in München zum Beispiel, sondern wirklich 2-Dezi-Stangen. Das ist unsere, die Größe, die wir am meisten verkaufen. Damit kommt man auch nicht in die Versuchung, in kurzer Zeit sehr viel zu konsumieren. Lieber mal 2 kleine Bier anstatt 1 grosses.
Und sind Sie auch schon auf einen Gast zu und haben gesagt, du, das ist, glaube ich, genug, nimm doch einen Kaffee?
Das ist eigentlich eine Verantwortung, die wir fast tagtäglich wahrnehmen, wenn wir feststellen, dass ein Gast über den Durst getrunken hat, wie man sagt, tun wir ihm eigentlich mitteilen, so, das war dein letztes Bier, du bist selbstverständlich eingeladen, irgendetwas anderes zu trinken, aber Alkohol ist jetzt fertig.
Dieter Zink, tut das weh, wenn man so verbunden ist mit dem Bier, wenn man die Bierbraukunst so liebt und dann merkt, ja, es haben es einfach nicht alle im Griff?
Das tut einem sehr weh. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Verhältnismäßigkeit anschauen, weil wenn ich von 100 Biertrinkern anschaue, es ist vielleicht 1 oder 2, die über die Schnur haut und die anderen 98 können mit eigener Verantwortung das Bier eben entsprechend geniessen und auch entsprechend trinken von der Menge her. Und es ist ja schon vor 500 Jahren, hat der Paracelsus gesagt, es ist alles eine Sache vom Maß. Im Prinzip ist alles giftig. Sie können die beste Medizin nehmen. Wenn Sie die Doppeltration nehmen, als was Ihnen der Doktor gesagt hat, dann nützt die Medizin überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie kann vielleicht sogar schaden. Und für mich gibt es primär eben auch noch eine Sache von der Erziehung daheim. Also ich habe 2 Töchter und die haben überhaupt nie ein Problem gegeben, obwohl der Vater Bierbrauer ist.
Wie ist denn das jetzt mit dem Bier? Ich sehe wenig Leute alkoholfreies Bier trinken, gerade so an einem Sommerabend irgendwo in einem Gartenrestaurant. Hat denn das alkoholfreie Bier nicht den gleichen guten Geschmack, sage ich jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir ja auch in Bezug auf die Jugend hat man ja das alkoholfreie Bier überhaupt auf den Markt gebracht. Oder in Bezug auf die 0,5 Promille hat man alkoholreduzierte Bier auf den Markt gebracht. Das sind alles Massnahmen, um eben am Konsumenten helfen. Und bei diesen alkoholfreien Bier, da gibt es im Prinzip 2 grundsätzliche Möglichkeiten. Das ist, man macht ein richtiges Bier und tut den Alkohol rausdestillieren. Weil aber Alkohol nicht nur Alkohol ist, sondern auch Aromastoffe vorhanden sind, tut man eben bei den ganz guten alkoholfreien Bier, tut man die Aromastoffe sammeln und tut die dem Bier wieder zugeben. Und darum ist es im Prinzip, ein alkoholfreies Bier kann absolut neben dem normalen Bier angestellt werden.
Angestellt werden in einem schönen Glas, so dass man es geniessen kann. Bierkultur, Christian Weber, das hat ja auch noch einen grossen Einfluss. Wie schenkt man sie? Also ein Bier trinkt man nicht aus einem Weinglas, das ist einmal ganz klar. Wie tut man richtig ein Bier ausschenken?
Also zuerst mal sollte die Basis ein absolut sauberes Glas. Das Glas sollte eigentlich idealerweise noch genässt werden vorher. Damit hat man eine saubere Perlung am Glas entlang. Und dann je nach Typ vom Bier gibt es dann verschiedene Gläser. Unser Urpils oder unser Naturtrüb Helle, das tun wir in der schönen 2-Dezi-Stange. Also wie ein Flüt sieht das aus, tun wir ausschenken. Das Weizenbier ist meistens in einem drehten, geschwungenen, schönen Glas, wo dann auch die Perlung sieht. sehr stark gefördert wird, damit in München zum Beispiel tut man noch ein paar Salzstückchen reinrühren. Das tut dann etwa die Entwicklung des Schaums verdreifachen.
Also mehr Schaum wie der Bier im Glas?
Nein, das ist es nicht einmal. Man kann das ketzerisch so sagen, aber es geht einfach darum, dass man konstant einen schönen Kragen hat, wie der Zink gesagt hat. Weil ohne den Schaum, der produziert wird aus der Tiefe vom Glas raus, geht ja der Schaum dann nämlich langsam wieder zusammen. Oder?
Wir reden nachher noch im Laufe des Treffpunkts mit einem Koch, der sich auch ein bisschen spezialisiert hat darauf, mit Bier zu kochen. Wenn ich da so ein bisschen hinten schaue, dann sehe ich, es hat praktisch auf jedem Tisch hat's Brezel. Herr Zink, warum isst man Brezeli, also so die Salzbrezeli zum Bier?
Es passt einfach. Es tut im Prinzip den Gaumen, wo mit der Zeit dann ein bisschen müde wird, mit den Geschmacksnerven, tut das wieder eine Art neutralisieren. Und wenn es noch etwas Salz drauf oben hat, dann gibt es auch noch etwas mehr Durst für das nächste Bier.
Dann probieren wir nachher die Brezel, wie salzig das die sind da bei Wedibrei.
Verständlich, machen wir doch gerne.
Ja, jetzt der Bierbauch. Auf den müssen wir jetzt natürlich schon noch zu reden kommen, oder? Gibt es jetzt den vom Bier oder gibt es jetzt den von der Brezel, Herr Weber?
Also zuerst wollte ich sagen, stehen wir alle auf und schauen wir mal, wie wir da stehen. Nein. Nein. Der Bierbauch ist eigentlich ein Mythos, der gar nicht so stimmt. Weil Bier ist nicht verantwortlich für Fettleibigkeit, sondern es ist eher eine Begleiterscheinung, dass oft der Magen so angeregt wird, der Appetit angeregt wird, dass die Leute dann wirklich sehr deftige Mahlzeiten zu sich nehmen tun, obwohl man zu einem schönen Bier einen schönen Fisch könnte nehmen. Und das ist dann eigentlich das, was zu viel Kalorien gibt, respektive zu dem sogenannten Bierbuch kann führen.
Und das ist in dem Fall auch der Grund, warum es das zum Beispiel in deutschen Biergärten immer deftiges Essen gibt, weil die Leute dann so richtig Hunger haben.
Das ist sehr richtig. Aber interessanterweise haben gerade die deutschen Biergärten ganz gute Alternativen. Die haben immer die geräuchten Fische, die Stockfische quasi daneben. Und das ist eine sensationelle Alternative, um eigentlich sehr deftig und doch leicht zu essen dabei.
Unterstützen Sie das, Herr Zink? Ich habe gesehen, Sie haben sogar noch Kalorientabellen mitgenommen.
Man wird nicht besser, indem man andere schlechter macht. Aber von den Kalorien alleine her gesehen ist Bier absolut im Rahmen. Also ein Süßmust hat oder ein Wein hat mindestens oder mehr Kalorien als ein 3 Deziliter Glas Bier. Aber das Eis muss man natürlich zugeben, im Sinn von Aperitif, im Sinn von Appetit anregend, ist natürlich das Bier das absolute Nummer 1, weil das ist wirklich, hat alle die Inhaltsstoffe, die nachher dann den Magen anregen, damit man überhaupt das Hungergefühl bekommt. Und das ist vorhanden. Und dann muss man natürlich auch wieder auf die Bremse drücken und sagen, so, jetzt habe ich ein gutes Bier gehabt, jetzt muss ich nicht noch 2 Servilo essen.
Also auch da Mass halten ist wichtig. Was essen Sie am liebsten zum Bier?
Eigentlich alles. Also ich habe auch gerne einen Schluck Wein, aber das Bier ist absolut ähnlich. Das kann man zu einem guten Fisch nehmen, das kann man zu einem guten Fleisch nehmen, das kann man zu allem nehmen. Am liebsten ist es natürlich so für einen Wurst-Käsesalat zusammen und ein gutes Bier.
Ja, und Christian Weber, was empfehlen Sie Ihren Gästen, wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte gerne ein feines Wedi-Bier trinken, was soll ich denn dazu essen?
Ja, da haben Sie mich jetzt gerade auf dem rechten Bein verwünscht, weil ich liebe eigentlich Wurstwaren und ich habe immer einen Kampf damit, dass ich das schön dosieren tue. Und darum haben wir natürlich unsere eigene Wedi-Bier-Grillwurst kreiert, wo das Fleisch mariniert wird. Zuerst während mehreren Tagen im dunklen Bier, in unserem dunklen Bier. Das ist das, was ich eigentlich immer zuerst empfehle. Oder einen schönen Teller Radi, respektive weissen Rettich mit ein bisschen Salz und Olivenöl drauf. Das ist dann die gesunde Alternative.
Sie können servieren in dieser Reihenfolge. Danke vielmals. Einer, der, glaube ich, kein Bierbuch hat, dafür ein Bierbuch geschrieben hat, ist der Stefan Schüller. Lustiges aus der Küche mit Bier in ein paar Minuten.
Nell'aria c'è una voglia in me, qualcosa che non so cos'è. Mi piace sì stare con me, guardarmi dentro, scoprire che c'è ancora lì la voglia di essere felice pensando a te. Amico mio, noi quei visi appesi che sono così pieni di sé, pieni di ma, così si fa, così non va, che noia la normalità. E allora se bambino che in te, in me, sei qui con me, sempre con me, con la tua voce dentro di me, amore mio,
sei con me,
ogni respiro mi sa di te, io ti abbracciai, ti carezzai e all'improvviso ti baciai, ma guarda un po' mi innamorai. E allora semplicemente canto per te, chiedo al destino quei sogni di bambino, quel bambino che in te. Che mi perdo con te, guardo il mondo e penso che sia giusto anche come la vita è un gioco se giocarlo saprai, perché così respirerai felicità, felicità, l'accenderò, l'accenderai in me, in te.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Wir sitzen hier in einem Biergarten in Wädischwil bei der Wädibräu, sitzen bereits schon an der Sonne und geniessen hier miteinander immer noch ein Glas Wasser. Weil unser Bier, das wir angesetzt haben vor einer Woche, das muss noch ein bisschen im Keller bleiben. Das gehen wir dann am Ende des Treffpunkts kurz vor den Elfen aus dem Keller holen. Ja, in den meisten Küchen findet sich sehr wahrscheinlich nicht unbedingt Bier zum Kochen. Irgendwo ein Fläschchen Cognac zum Ablöschen oder ein Portwein für eine feine Soße. Aber Bier eher zum Trinken im Kühlschrank, aber nicht unbedingt zum Kochen. Es geht zum Kochen, sagt Stefan Schüller, Inhaber und Küchenchef vom Restaurant Oskar in Zürich. Und erst noch maximal. Er kocht viel, gern und gut mit Bier. Und ich habe ihn dann gefragt, an welches Gericht Bier überhaupt drankommt.
Ziemlich viele Gerichte, die wir jetzt haben. Wir haben ja jetzt ziemlich viele Pilze am Start. Jetzt kommen nächste Woche die kleinen Chanterelles. Und generell habe ich festgestellt bei der Kocherei mit Bier, dass wenn man die Pilze, die man ja sonst schon mal mit Cognac oder Tiopepe Sherry ablöscht oder sowas, wenn man das mit Bier oder gerade speziell mit Weißbier ablöscht, dann katapultiert das sogar den Geschmack des Pilzes noch um ein Vielfaches. Das ist also eine wunderbare Geschichte, wenn man jetzt so Fazzoletti macht, das sind diese kleinen Teigdreieckplättchen, sowas mit Pilzen zusammen und das mit Weißbier ablöscht. Das ist also ein unheimlich guter Goût, den die Pilze nachher von sich geben.
Wie verwendet man denn das Bier richtig jetzt bei so einem Pilzgericht? Kann man einfach sagen, Flaschen auf und rein damit?
Ganz genau, ja. Richtig, also wirklich zum Ablöschen. Ne? Die Pilze in Öl anziehen, Salz, Pfeffer, angeschlagene Knoblauchzehe, von mir ist noch ein bisschen Chili dran, ein bisschen Rosmarin, Grün, Thymian und dann ordentlicher Schluck Bier mit Nei.
Ein ordentlicher Schluck Bier. Und darf man das erhitzen, so hoch wie man will?
Ja, das soll auch richtig dann verkochen. Ne? Das ist also wirklich der gleiche Effekt, wie wenn ich sonst irgendwo an Essen einen Spritzer Madeira oder sowas dran gebe. Den lässt man ja dann auch eigentlich quasi verkochen, dass das so einen glasierten Effekt ergibt. Und das haben wir beim Bier auch. Also da wird jetzt nicht so viel Bier rangeschüttet, dass nachher das ganze Zeug in Bier schwimmt.
Also könnte man zusammenfassend sagen, überall dort, wo wir Wein dran lernen, können wir es auch mit Bier probieren?
Nein, eben nicht. Das wäre ganz gefährlich. Also gerade Bier verhält sich ja ganz anders, als wenn ich jetzt mit Portwein und Rotwein koche. Das Bier, wenn man das erhitzt, das kennt man ja, dass es dann bitter wird, ne, ganz geschmacklich grusig auf gut Deutsch, und das sieht man auch in dem Bierbuch, dass ganz viele Rezepturen, wo damit Bier gekocht wird, muss man das Bier erstmal quasi richtig manipulieren. Das heißt, da wird richtig ein Zuckerkaramell gemacht, in dem das Bier runter reduziert wird, und das nimmt man dann als Basis, dass man da auch so eine süßliche Note drin hat. Nur Rotwein weg und Bier rein, das funktioniert leider nicht.
Also muss man gleich ein bisschen Kenner oder Kennerin sein zum Bier einsetzen?
Man muss sich da ein bisschen ran probieren und ranwagen, ja.
Das einzige Mal, wo ich gesehen habe bis jetzt, wo Bier zum Einsatz gekommen ist, ist beim Grillieren über das Fleisch gelernt. Was sagen Sie da dazu als Fachmann?
Ja, wunderbar, perfekt. Ne, also nicht nur über das Fleisch, das macht man natürlich dann, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Holzkohle grillt, dass man da nicht nur das Bier affiniert, sondern auch damit, wenn die Kohle durchs Fett wieder anfängt zu brennen, dass man damit auch ein bisschen die Kohle, dass das Feuer auch wieder auslöscht. Das kommt daher eigentlich. Aber das beim Grillieren vor allen Dingen, was sich da anbietet, ist dann, je nachdem, was für Stücke das sind, vom Rind, vom Lamm oder sowas, dass man die auch wirklich mal so einen halben Tag oder einen Tag lang einlegt.
Ist Bier.
Im Bier, damit es richtig durchzieht, ja.
Okay, also, das wäre ein Versuch wert. Wir gehen gerade weiter zum Dessert. Gibt es auch Bierdessert?
Ja, klar, gibt es einige Bierdesserts. Und jetzt, wo wir natürlich schöne Beerenzeit haben, da bietet sich unheimlich gut an, so wie man das kennt von Sabayone mit Weißwein oder mit Moscato-Wein oder sowas. Und da einfach wirklich dann die Eigelbe nehmen, Zucker rein, Bier dazu und das wie bei einer Hollandaise eben, ne, dass das Sabayon das gleiche Prinzip dann warm aufschlägt und dann über die Beeren gibt. Das ist eine wunderbare Sache.
Und all die Rezepte sind im Bierbuch?
Genau, das Schweizer Bierbuch.
Nicht Bierbuch, wo man dann überkommt, wenn man zu viel Bier trinkt, sondern ein Buch und nicht ein Bauch, nur zum Klären. Ja, Stefan Schüller, was wir noch gerne wissen wollen, ist, jetzt trinkt man zu einem feinen Essen ein gutes Glas Wein. Wie sehen Sie denn das mit einem guten Glas Bier? Geht das auch?
Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sage, ich koche irgendein Gericht mit Bier, dann kann man auch wirklich sagen, dann trinke ich das Bier auch dazu. Ne? Weil doch eigentlich bei den ganzen Rezepturen in dem Bierbuch, da wird man dann feststellen, das schmeckt dann schon nach Bier. Ne? Also diese Biernote, die ist da.
Und dann das unterstützen?
Und damit unterstützt man das, ja. Also wir haben auch hier bei mir im Restaurant schon mit ein paar Brauereien so lustige Bierabende gehabt, wo wir dann, die Brauer machen ja meistens nicht nur ein Bier, sondern haben gleich so 3, 4 oder sogar 5 Biere im Repertoire. Und damit lässt sich dann schon ganz gut kochen und dann serviert man auch die Biere, mit denen man vorher gekocht hat.
Ja, und das ist natürlich ganz klar auch da bei Wedibräu der Fall. Sie machen nicht nur ein Bier, sie machen mehrere Bier und sie sind auch in dem Buch, wo der Stefan Schüller erwähnt hat, Schweizer Bierkochbuch drin vertreten. Übrigens ist, jetzt muss ich gerade schauen, im AT-Verlag rausgekommen, falls Sie so ein Buch wollen, mal anschauen und kaufen. Also, Christian Weber von Wedibräu. Zweimal sind wir drin mit einem Bier mit Rezept. Wer hat das? Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie überhaupt in dem Buch vorkommen?
Also der Wunsch hat schon immer gegolten für uns, da wir ja auch eine relativ gut bierorientierte Küche haben, selber gewisse Rezepte können publik machen. Und irgendwann einmal ist man dann in der Interessengemeinschaft von kleinen und mittelgroßen Brauereien auf die Idee gekommen, man könnte eigentlich ein schönes Bierbuch machen, Bierkochbuch machen. Daraus ist es dann entstanden. Wenn ich darauf hinweisen darf, es sind sogar vier Gerichte, die wir haben dürfen präsentieren da drinnen. Aber wir haben eigentlich zwei jetzt da aufgeschlagen gehabt.
Ein schlankes und ein deftiges, sage ich jetzt einmal. Zuerst die Schwarzwurzel mit Hanfbier. Warum Hanfbier?
Warum Hanfbier? Weil Hanfbier hat so einen ganz leichten, süßlichen Abgang. Und zusammen mit den Schalotten, die im geschmolzenen Butter und Knoblauch glasiert und dünstet werden, tut natürlich ganz einen wunderbaren Abgang geben. Und dazu war das Hanfbier prädestiniert gewesen.
Also die Schwarzwurzel, jetzt blättern wir da noch hinten zum deftigen. Glasierte Rindshaxe mit Ofenkartoffel und von Wedibräu beigesteuert
ein naturtrübe Helle.
Das naturtrübe Helle,
wo sich ideal hergegeben hat, eigentlich, um den Haxen saftig zu behalten und vor allem die Glasur zu unterstützen. Das war der Hauptgrund, dass man mit dem Hellen da geschafft hat.
Das Biobier.
Jawohl, das ist richtig. Alle unsere Bier sind Biobier.
Danke vielmals, Christian Weber. Also nochmal, das Buch heisst «Schweizer Bier-Kochbuch», ist vom Stefan Schüller. Bilder sind von Marco Pelanda und rausgekommen ist es im AT-Verlag. Wir reden in dem Treffpunkt über Bier. Und langsam ist es Zeit, dass wir uns um unser Bier kümmern, da in dieser Sendung, die wir vor einer Woche angesetzt haben. Darum auch die Frage an Sie daheim. Haben Sie schon mal selber Bier gebraut? Vielleicht daheim in der Küche oder irgendwie zusammen mit Kollegen, was Sie gedacht haben, das probieren wir jetzt selber aus. Frage A, hat es funktioniert? Und B, hat man es trinken können? 0848 440 222. Hobbybierbrauer und Brauerinnen jetzt ans Telefon 0848 440 222. Der Michael Brunner im Studio nimmt das Telefon entgegen.
baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Wenn daheim nicht Spaghetti-Wasser köchelt oder den Braten in der Gusseisenpfanne schmoren, sondern Bier, dann sind Sie genau die richtige Person für uns in unserem Biertreffpunkt. Wir haben nämlich Leute gesucht, die schon selber ein Bier braut haben. Und so jemanden habe ich jetzt am Telefon. Es ist der Gami Vuillemier aus Selzach. Grüezi, Herr Vuillemier.
Grüezi, das ist Pierre.
Habe ich den Namen richtig gesagt?
Richtig, jawohl, ganz genau.
Das ist ja furchtbar kompliziert. Sie sind
ja,
aus dem Welsch,
auch kompliziert zum Schreiben.
Sind Sie aus dem Welschland?
Nein. Ich bin in Grenchen aufgewachsen und wohne jetzt zwei Dörfer weiter gegen Solothurn in Selzach.
Und wie war das früher, so mit dem Bier trinken in jungen Jahren? Wann haben Sie das Bier entdeckt?
Ja, wie hat man das Bier entdeckt? Ich war in der Stadtmusik Grenchen und dann, wenn man Musik macht, ist natürlich fast klar, dass man etwa einmal nach einer Probe oder nach einem Festhalt das Bier trinkt.
Und bei dem ist es nicht geblieben? Sie haben selber jetzt angefangen, Bier zu brauen. Herr Vuillemier, jetzt müssen Sie uns erklären, wie Sie das machen.
Ja, ich habe etwa vor mehr als anderthalb Jahren angefangen. Ich habe mir die Utensilien gekauft, die man dazu braucht.
Und wenn das so ein Bier. Wie? Was braucht man da für Utensilien dazu?
Ja, da braucht man eine Pfanne, mindestens 25 Liter, wo man das Zeug, also Dings, wo man die Maische macht oder nicht, das heisst,
Den Sud, so quasi, ja.
Und nachher du er kochen. Und dann später kommt dann der Hopfen dazu. Und dann muss man das in eine absaugen nachher, oder? Das heisst, es gibt so eine Brühe, wo man etwa vier Stunden, also im Ganzen geht das Ganze, bis das Bier wirklich fertig ist, geht es etwa 6 Stunden am Tag.
Und 25 Liter, sagen Sie, wo steht die Pfanne? Haben Sie die daheim auf dem normalen Herd?
Nein, das ist eine Pfanne, gerade wo unten, wo Dings gerade dabei ist, wo gerade kochen, wo man kann einstecken kann, oder elektrisch, wo man nachher kann einstellen, wie wenn der Täter sterilisieren oder so.
Sie haben vor anderthalb Jahren angefangen damit, Herr Buemier. Wie ist es geschmacklich, das Bier?
Ja, geschmacklich sehr gut. Ich wohne hier in einer Siedlung von 29 Reihen-Einfamilienhäuschen. Und wir haben gerade letztes Jahr, das heisst, wir machen alle Jahr so ein Schänzli-Fest, Überbauung heisst Schänzli. Und Brauerei heisst Heimbrauerei Schänzli natürlich. Und
sehr schön.
Und dann habe ich dann Bier brauen auch. Und habe das mal einmal gratis abgegeben. Es ist auch mal alles getrunken worden, was ich gemacht habe.
Ja, haben Sie denn selber Flaschen und also Etiketten, die Sie dazu
Jawohl,
machen?
Jawohl, Etiketten habe ich hier. Ich habe ein Biotop von aussen, ziemlich ein grosses. Also so mit drinnen Weiher und einem Bach. Und dann habe ich Fotos gemacht. Im Winter zum Beispiel, wenn Maisali kommen, nach die Stangen kommen, essen oder so. Und aus diesen Fotos raus mache ich nachher die Etiketten. Und du hast dann auch beschriften mit zum Beispiel Camillo Spätzle oder Camillo Salzbier.
Herr Buemier, jetzt habe ich schon Angst gehabt, Sie nehmen das Wasser fürs Bier aus dem Biotop, aber dann ist ja alles klar. Danke Ihnen vielmals, dass Sie angerufen haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und viel Erfolg auch beim nächsten Schänzli-Fest.
Jawohl, danke.
Auf Wiederhören. Ich habe dann nebendran jemanden bei mir im Biergarten in Wedischwil bei Wedibräu, wo auch privat daheim Bier braut hat. Das ist der Braumeister, der Julius Pschoska. Bevor er überhaupt in die grosse Welt des Bierbrauen eingetaucht ist, hat er selber auch einmal ausprobiert. Herr Pschoska, wie ist das gegangen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, überhaupt selber Bier zu machen?
Gut, während im Studium hat das Ganze angefangen und während der Lehrzeit, da war natürlich die Bierversorgung immer perfekt. Wir haben Haustrunk bekommen. Während dem Studium haben wir natürlich alle eher über den Büchern gesessen und zum Ausgleich haben wir in der Küche Bier gebraut.
Also für eine gewöhnliche Herdplatte mit einem gewöhnlichen Topf?
Ja, genau. Wir haben große Töpfe genommen, auf die Herdplatte, dann die Maische angesetzt. Ein Läuterbottich haben wir uns irgendwie selber zusammengebaut und dann auch wieder in großen Töpfen dann auch die Würze gekocht.
Was kostet eigentlich, wenn man so ein Grundmaterial zusammenkauft, für überhaupt ein Bier zu machen? Ist das teuer?
Ich habe eigentlich Glück gehabt. Ich habe viele große Töpfe von meiner Großmutter gefunden. Habe auch teilweise auf irgendwelchen Flohmärkten dann noch mehr Material dazu gekauft. Also es war doch recht günstig insgesamt.
Also wenn man selber Bier braucht, ist das sicher eine gute Lösung, vor allem wenn man nicht weiss, wie gut denn das Bier schlussendlich wird, anstatt dass man Haufen Geld investiert. Aber jetzt langsam aber sicher ab in den Keller, schauen, wie es unserem Treffpunkt Bier geht, wo wir hier bei Wedibräu gebraut haben. Zuerst müssen wir allerdings noch ausjassen miteinander, wer das muss oder darf probieren. In ein paar Minuten hier auf dem Eis.
Denn wo wir zwei sind, zusammen kommen. Wie alle haben gesagt, das wird nichts sein. Und in Nummer sehen wir selber an. Haben so viel gestritten wegen nichts. Und gleich hat uns etwas zusammen gehabt. Hab mich manchmal gefragt,
Es steht nichts Geringeres als der Ruf von meiner Kollegin Edith Gilmann auf dem Spiel in diesem Treffpunkt. Der Ruf als Bierbrauerin. Sie hat sich vor einer Woche aufgemacht auf Wedischwil zu Wedibräu und hat versucht, selber ein Bier zu brauen.
Ja, wir haben probiert, das Brauen dort. Also das heisst, wir haben mal Grundzutaten genommen und haben zusammen gemischt. Julius Pschoska und ich. Also er hat mir gesagt, was ich machen muss. Und dann habe ich das dann einfach gemacht. Wir haben Wasser gehabt, wir haben Malz gehabt, haben Hopfen reingeschüttet und haben das dann aufgekocht. Nachher ist die Flüssigkeit in den Tank in den Keller gekommen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in den Keller, der Julius Pschoska und ich. Und dort in diesem Tank, dort haben sie ja nachher dann die Hefe dazugegeben, oder?
Genau, als die Würze dann abgekühlt im Gärtank war, habe ich dann die Hefe dazugegeben. Das sind etwa ungefähr 20 Liter. Und dann hat die sogenannte Hauptgärung begonnen.
Wir sind jetzt in dem Raum oder im Keller unten, wo die grossen Tanks sind, wo unser Treffpunktbier drin ist. Das ist ein Urpilz, also eins, das so ein bisschen herb ist oder deftig ist. Man hat mir im Vorfeld schon gesagt, es sei nicht unbedingt jetzt eines von denen, die Frauen besonders gerne haben. Kann man das jetzt schon probieren, Herr Pschoska?
Wir können das jetzt schon probieren. Das Bier ist jetzt schon im Lagertank umgepumpt. Es befindet sich im sogenannten Jungbierstadium. Also das Bier braucht jetzt einfach noch eine gewisse Reifezeit, bis es erst dann wirklich sehr fein schmeckt.
Sollten wir mal rauslassen, in dem Fall ein Glas voll. Jetzt müssen wir hier hindern, zwischen diesen Containern durch. Vielleicht gehen sie voraus. Voilà. Also das schaumt jetzt recht extrem. Ich glaube, wir sind nicht im Bereich des nur schönen Kragen, wie wir es vorhin gehört haben. Das dunkelt mich ein bisschen viel Schaum.
Ja gut, der Druck ist auch recht hoch hier im Tank und das Bier arbeitet auch noch recht gut und deswegen können wir da jetzt nicht wirklich schön eine Stange aufs Mahl zapfen.
Obendran in diesem Tank hat es noch eine Digitalanzeige, wo drauf steht 12,1. Was sagt Ihnen die Zahl? Ist das schon irgendeine Art von einer Qualitätskontrolle? Ist das der Alkoholgehalt, Garamend?
Das ist die Temperatur. Also wir haben 5 Tage noch warme Lagerung, um das Bier auch richtig endzuvergären. Und nach dem 5. Tag wird dann aber das Bier auf ungefähr 2 Grad runtergekühlt und dann beginnt auch die richtige Reifezeit.
Können Sie denn, wenn das Bier in dem Tank ist, irgendwie herausfinden, ob das gut kommt oder ob es nicht gut kommt?
Ja, wir können natürlich ständig Proben nehmen und es degustieren, aber...
Hat sie schon gemacht in der letzten Woche?
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Das werden wir auch jetzt zusammen machen.
Okay, dann ist das also jetzt Degustationspremiere. Dann gehen wir wieder raus aus dem Keller und rauf zur Runde. Also wir haben jetzt ein paar Gläser abgefüllt, weil wir finden, also probieren muss ja nicht nur ich das Jungbier, obwohl ich jetzt da verbrochen habe. Und schauen mal, ob das gut kommt. Steckele ich also wieder auf und zurück an unseren Expertentisch. Ja, Ladina spielt.
Ja, das sieht ja.
Bier wäre bereit. Es ist zwar noch ein bisschen früh am Tag jetzt, um das zu trinken, aber ich finde, also probieren dürfen wir mal.
Gut, ich bin nicht unbedingt ein Biertrinker. Ich weiss nicht, wie mein Urteil dann ist, aber ich stoße jetzt zuerst mal mit dem Herrn Zink an. Zum Wohl. Zum Wohl, Herr Pschoska, Herr Weber. Zum Wohl. Edith, mit hast du richtig gesagt, du hast es verbrochen, gell? Also.
Noch ein bisschen dünn, finde ich.
Es schmeckt doch nicht nach extrem viel. Herr Zink, ja, er nimmt noch mal einen Schluck, tut sich ein bisschen kauen.
Es ist noch relativ jung, aber das wissen wir. Aber es ist absolut rein. Es hat eine angenehme Bittere und es ist naturtrüb und schön Sonnenschein dazu. Also ich kann nur gratulieren zu dem, was da in dieser Zeit hergestellt worden ist.
Jetzt braucht ja das aber noch eine gewisse Zeit, Herr Pschoska als Braumeister. Wie lange muss jetzt das Bier noch drin sein, dass wir es dann noch mal probieren können?
Bis das Bier dann auch wirklich fertig ist, braucht es dann doch noch mal 3 Wochen. Also das Bier muss richtig reifen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit Erdbeeren. Also die Erdbeere auf dem Feld, da ist die Frucht schon vorhanden, aber die Erdbeere ist eigentlich noch grün oder weiß und es braucht dann einfach noch einige Sonnentage, bis die Reifung wirklich vollzogen ist und auch erst eine richtig schöne rote Erdbeere schmeckt auch wirklich gut.
Aber was sagen Sie jetzt zu dem, was wir da jetzt probiert haben, wo jetzt erst eine Woche alt ist?
Also wie der Herr Zink das schon sagte, das Bier entwickelt sich ganz gut. Es hat jetzt schon einen richtig reinen Geschmack. Aber es schmeckt halt einfach noch, wie wir Bierbrauer sagen, grün. Und es fehlt noch diese Reifung.
Christian Weber, Sie sind der Geschäftsführer von Wedibräu. Es gibt jetzt also nicht ein neues Gilmann-Bier da bei Ihnen?
Nein, selbstverständlich nicht. Nein, wir sind völlig zufrieden mit unserer Rezeptur für den Urpilz. Mir gefällt er auch schon bereits sehr, sehr gut. Was mir fehlt, ist vielleicht anders ausgedrückt, ist ein bisschen flach noch, wenig CO2 drin. Kannst du das so unterschreiben?
Gut, jetzt beim Zwickeln hat es natürlich sehr geschumt und da ging natürlich jetzt auch einiges an CO2 verloren.
Beim was?
Beim Zwickeln. Das sagt man, wenn man aus dem Lagertank das Bier rauslässt.
Also wenn es anzapft ist, so quasi?
Anzapfen tut man im Bierfass, aber wenn man einen Lagertank sozusagen anzapft, dann sprechen wir von Zwickeln.
Haben wir wieder etwas gelernt, Zwickeln. Edith Gilmann, du bist eben die, die das Bier braut hat. Was meinst du dazu, so geschmacklich?
Ja gut, ich bin jetzt nicht die Biertrinkerin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Expertenkommentar abgeben könnte. Aber ich finde es also jetzt noch einigermaßen gelungen für so ein erstes Mal. Gut, ich hatte auch tatkräftige Unterstützung gehabt, aber ich würde sagen, wenn es dann mal fertig ist, müsste man sich noch mal einen Schluck eigentlich genehmigen.
Mal schauen, ob wir dazu kommen. Danke vielmals, Edith. Danke, Christian Weber, dass wir bei Ihnen sein bei Wedibräu. Dann ein Merci auch an Julius Pschoska, der mitgeholfen hat, tatkräftig, um das Treffpunkt Bier da zu brauen. Und Dieter Zink als Bierexperte in unserer Runde. Sind ihr natürlich auch, aber er als pensionierter Direktor von einer grossen Bierfirma weiss natürlich, und kann aus dem Vollen schöpfen, wenn es ums Bier geht. Danke vielmals für die Gastfreundschaft, unseren Biertreffpunkt vom Mittwochvormittag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.